Der Herr ist auferstanden.
Der ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja. Ihr Lieben, ich möchte euch erzählen von einem Erlebnis, was ich letzte Woche Samstag gemacht habe und bei dem ich die ganze Zeit an euch denken musste und an unsere Gemeinde und an Ostern. Irgendwie dachte ich die ganze Zeit tatsächlich an uns als Gemeinde und an Ostern. Und zwar war ich letzte Woche Samstag im VfL Wolfsburg-Stadion. Die, die mich kennen, fragen sich jetzt, was hast du da getan und warum? Und die anderen fragen sich, warum hast du da an uns gedacht? Okay, ich will es auflösen. Es war tatsächlich, das erste Mal, dass ich in einem Fußballstadion bei einem Fußballspiel war. Ich war früher schon mal in Stadien, aber da waren es eher Konzerte. Fußball hat mich nie so wirklich gejuckt. Zumindest nicht Fußball gucken. Aber mein Sohn hat in der Schule Freikarten gekriegt, zwei Freikarten. Und zum Spiel von Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld. Diejenigen, die es gesehen haben, sagen, ja. Stefan sagte mir am Eingang gerade, ja, diese Woche wäre es schlecht gewesen. Wie auch immer. Ich habe nur dieses Spiel gesehen letzte Woche. Aaron wollte gerne mit mir hin. Mich hat es nicht sonderlich gereizt, aber Aaron wollte so gern. Und hey, dann war das für mich einfach eine Gelegenheit, einen schönen Tag mit meinem Sohn zu verbringen. Also habe ich den natürlich genutzt und wir haben kurzerhand so ein Papa-Sohn-Tag-Ding draus gemacht. Und das war richtig schön. Samstag war es soweit, wir haben uns wetterfest angezogen. Das Wetter war anders als heute, ein bisschen regnerisch und kalt. Und dann sind wir gemeinsam hingefahren auf der Fahrt, schon haben wir viel miteinander geredet. Dann haben wir in Wolfsburg erstmal irgendwo einen Parkplatz gesucht, wo ich wusste, den finde ich auch wieder. Dann sind wir den Rest zu Fuß zum Stadion gegangen. Und am Stadion angekommen, habe ich mich natürlich erstmal am falschen Eingang angestellt. Was mir aber erst gesagt wurde, als die Karte kontrolliert wurde. Also sind wir dann weitergezogen. Aber wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich beim Fußball war, ne? Im Stadion. Aber was mich die ganze Zeit fasziniert hat, schon beim Ankommen haben mich zwei Dinge wirklich fasziniert. Das erste waren die Tausenden von Menschen, die da gekommen sind. Wirklich Tausende. Wir haben später erfahren, 22.000 Menschen waren an dem Tag im Stadion. Es war auch das erste Mal, dass es wieder so möglich war. Und ihr Lieben, wir alle kennen ja die Zurückhaltung bei Großveranstaltungen in den letzten zwei Jahren, auch was Gottesdienst angeht, was ich nie so ganz verstanden habe. Aber diese 22.000 Fans, boah, das hat mich wirklich überrascht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das war das Erste, was mich überrascht hat. Und das Zweite, ganz ehrlich, das war die Stimmung. Wirklich, unglaublich. Diese Stimmung, schon beim Ankommen haben wir über die Boxentürme des Stadions, über die fetten Bässe Peter Fox alles neu gehört. Ja? Das wurde über den ganzen Vorplatz gepumpt, mit jedem Bass passend zum Text. Wer den Text nicht kennt, hört es euch gerne an. Boxentürme, ist auch das Thema in dem Lied. Unglaublich. Und als wir dann drin waren, jedes Lied hat die Stimmung nochmal aufgeheizt, eins nach dem anderen. Dann gab es einen Ansager, der hat zwischendurch immer ein paar Dinge gesagt. Undenkbar, dass irgendjemand den nicht gehört hat über diese fette Anlage des Stadions. Zwischendurch war er dann immer nochmal eingeblendet über eine riesige Leinwand, sodass jeder mitbekommen hat, was der zu sagen hatte. Und dann hat er irgendwann angefangen, die Startaufstellung der Wolfsburger durchzugehen. Und der hat Folgendes gemacht, der hat immer nur den Vornamen gesagt. Und die Fans, vor allem aus der Nordkurve, wir saßen gegenüber, wir konnten das gut sehen, die haben das richtig, die Nachnamen dann voll reingegrölt. Die Stimmung ist immer mehr gestiegen, die Wolfsburger haben irgendwann angefangen, sich einzusingen. Die Bielefelder haben irgendwie ein bisschen schwach auf der Brust versucht, dagegen anzustinken. Es war unglaublich. Und dann kam der Einspieler des VfL Wolfsburg-Stadions. Auf einmal wurde es stiller. Man hat es gemerkt, es war so ein bisschen wie Ehrfurcht. Und dann hat man auf einmal so einen Schatten von einem Wolf gesehen. Habt ihr den schon mal gesehen? Wer hat den schon mal gesehen? Okay, dann erzähl ich dir es. Auf einmal, für mich war es neu, ja? Auf einmal hat man so wichtige Gebäude in Wolfsburg gesehen und du hast den Schatten von einem Wolf durch Wolfsburg auf das Stadion zugehen sehen. Aber nur den Schatten. Und im Hintergrund hast du diesen pumpenden, dröhnenden Herzschlag gehört. Bum, bum. Das funktioniert mit dem Mikro echt gut. Ja. So. Und dann auf einmal hast du gesehen, wie der Wolf und dann tatsächlich durch so einen Tunnel in das Stadion einläuft. Und als der Wolf auf das Spielfeld, auf das Grün des Spielfelds läuft, ziehen die Wolfsburger Spieler ein. Oh. Ey, das ist Stimmung. Ihr Lieben, ganz ehrlich, wenn die was können, dann ist das Stimmung machen. So, da können wir, ey, egal welche Band wir hier vorne hinstellen, da können wir nicht mitstinken. Wirklich. Da war ich wirklich überrascht. Und natürlich kann man sich fragen, ist am Ende so viel dahinter? Es geht um Fußballspiel, ja? Aber Stimmung können die machen. Und ich will ganz ehrlich sein, ich bin wirklich kein VfL Wolfsburg-Fan, nie gewesen, vielleicht bis heute, mal gucken. Und Fußball hat mich auch nie sonderlich gejuckt, ja? Aber dieses Wir-Gefühl, was die innerhalb von Minuten aufbauen können, so viel früher waren wir ja auch nicht da, das kann einen schon mitreißen. Und das ist auch an mir nicht vorbeigegangen. Ich habe mich zu Hause tatsächlich dabei erwischt, das Handy rauszuholen und zu gucken später, wann ist denn das nächste Spiel und was kostet der Spaß? Ey, das muss man erst mal schaffen, ja? So, ihr Lieben, wirklich. Als ich Aaron gefragt habe später auf der Rückfahrt, sag mal Aaron, was fandst du am besten? Ohne zu zögern, ohne Frage, die Stimmung. Er hat eine bisschen höhere Stimme. Die Stimmung. So. Und wisst ihr, was ich die ersten 10 Minuten des Spiels gemacht habe? Die ersten 10 Minuten. Ich habe mein Handy rausgeholt und ich habe angefangen, diese Predigt zu schreiben. Ja, sorry, ich komme aus meiner Haut nicht raus. Das ist mein Thema. Ich habe mein Handy rausgenommen und habe diese Erfahrung aufgeschrieben. Weil ich gedacht habe, ich will sie nicht vergessen und ich will euch davon erzählen, weil ich glaube, dass es was mit uns zu tun hat. Ich saß da in den Rängen, umgeben von Fans, mit dem Blick auf die Nordtribüne, bei einem Spiel, das mich eigentlich wenig interessiert hat, das mich dann aber irgendwie doch gefangen genommen hat, mit meinem Sohn, mit dem ich einen schönen Tag erleben wollte, und das habe ich auch getan, und ich habe an uns gedacht und an die Kirche und an unsere Gemeinde, an die Nachfolger von Jesus in der ganzen Welt und an Ostern. Und ich habe mich gefragt, ey, was macht den Unterschied? Wo ist die Jesus-Fanbase? Wir haben Ostern. Wo ist unsere Begeisterung? Ganz ehrlich, warum kann ein Fußballstadion während Minuten eine Stimmung aufbauen, wo es sich von den Sitzen reißt? Und wir sitzen 2 Jahre lang träge und müde in den Kirchenbänken. Und viele nicht mehr das, sondern zu Hause auf dem Sofa. Ihr Lieben, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht über die letzten 2 Jahre nur sprechen. Die letzten 2 Jahre, die haben uns, glaube ich, unsere Glaubensträgheit in einer Art und Weise demonstriert wie kaum zuvor. Aber sie haben sie nicht geschaffen. Sie war schon vorher da. Die Lauheit unseres Glaubens und die Trägheit und die Müdigkeit, die ist nur spürbar geworden und sie ist sichtbar geworden. Und ich möchte euch bitten, ganz ehrlich, ich rede heute nicht nur über die vergangenen 2 Jahre, sondern ich rede über unser ganzes Leben. Hört diese Predigt nicht auf die letzten 2 Jahre nur. Ich glaube, die letzten 2 Jahre haben uns Prioritäten in unserem Leben gezeigt. Okay, wir können das daraus lernen. Aber es geht um unser ganzes Leben. Versucht nicht, diese Predigt zu nehmen, entweder als etwas, womit ihr herabgucken könnt oder andere anklagen könnt, aber auch nicht als etwas, mit dem ihr eine Ausrede habt für euch selbst. Es geht um unser ganzes Leben und unsere ganze Nachfolge heute. Wo ist unser Wir-Gefühl? Mal ehrlich, wo ist unsere Begeisterung? Wo ist unser Sehnen nach dem großen Sieg, und zwar nicht im Fußball, sondern von Jesus? Warum sitzt ihr so ruhig in den Bänken? Was hat euren Hintern da festgenagelt? Mal ehrlich, wir haben Ostern. Ey, wir haben eine größere Botschaft, als jedes Fußballstadion der Welt sie jemals haben könnte. Sie ist wichtiger und besser als jedes Fußballspiel. Und beim Fußball, da hält es die Fans nicht auf den Plätzen. Und wenn sie auf den Plätzen sitzen, dann kannst du dich umsehen und du siehst die Anspannung und die Begeisterung in ihren Gesichtern. Oder die Trauer und die Frustration, wie bei den Arminia-Fans vor 2 Wochen oder den Wolfsburgern schon mal gestern. So, ja, das auch. Wollt ihr mal hören, was Stimmung ist? Ich hab mal Folgendes gemacht. Ich saß da in dem Spiel und habe gedacht, hey, wie kann ich das konservieren? Wie kann ich euch das mitbringen, euch teilhaben lassen? Und da dachte ich mir, ihr habt doch ein Handy dabei. Das 4:0 habe ich einfach mal aufgenommen. Und ich dachte mir, die Technik spielt es gleich mal ein. Und ich möchte euch mal bitten, achtet mal. Das ist nicht mal Osterfreude. Das ist was Klägliches wie ein 4:0 im Abstiegskampf. Okay, bitte.
Spielminute. Tor für die Wölfe. einen neuen Spielstand. VfB Wolfsburg, Arminia Bielefeld. Danke.
Ey, ist das nicht irre? Und dann noch so freundlich dabei. Danke, bitte. Da hätte ich schon Lust zu rufen. Jesus Christus. Ja, ganz genau. Jesus.
Christus.
Jesus.
Christus.
Jesus.
Christus.
So, das ist Osterfreude. Warum tun wir uns so schwer damit? Wo ist unsere Leidenschaft an Tagen wie heute? An jedem Tag. Weil das, was wir heute feiern, jeden Tag unseres Lebens Bedeutung verleiht. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Wirst du einmal sterben? Ja. Macht's was? Nö. Das ist das neue Leben, was wir feiern dürfen, wie wir leben dürfen. Jesus wartet auf uns. Satan, Sünde und Tod sind entmachtet. Krankheit, Schmerzen und Leid vergänglich. Die Tür zum Himmel ist offen, der Weg zu Gott ist frei. Das ist der Punkt. Jesus hat den Sieg. So das dürfen wir wissen. Der Wochenspruch für heute, Offenbarung 1, Vers 18. Jesus sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe den Schlüssel des Todes und der Hölle. Hey, wenn das kein Grund zur Freude ist, kann es zur Begeisterung, zu echter Leidenschaft und Hingabe. Paulus schreibt, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Römer 8, Vers 31. Oder die NGÜ übersetzt, Gott ist für uns, wer kann uns da noch was anhaben? Wovor sollten wir uns fürchten, ihr Lieben? Wir haben uns so viel gefürchtet in den letzten 2 Jahren. Und darüber hinaus. Aber gerade in den letzten 2 Jahren. Wir haben so viel über Verantwortlichkeit gesprochen, darüber zu Hause zu bleiben, die Gemeinde zu meiden. Und wir haben so wenig darüber nachgedacht, dass der Sieg schon errungen ist. Der Sieg ist da, wir haben ihn doch schon. Und zwar egal, was passiert in dieser Welt. Ich weiß, das klingt für manche jetzt herausfordernd und vielleicht neigt der eine oder andere zum Kopfschütteln. Aber denkt drüber nach, es ist Wahrheit. Es ist genau das, was wir glauben, nichts anderes. Das ist das, was wir glauben. Wovor sollen wir uns fürchten? In den Himmel zu kommen? Dafür sollen wir uns fürchten. Zu Jesus, an diesen Ort ewiger Glückseligkeit und so. Dafür haben wir Angst. Wofür sollen wir uns fürchten? Und das gilt für unser ganzes Leben, nicht nur für den Tod. Warum sind wir oft so lau, so mutlos und unbegeistert und träge im Glauben? Ganz ehrlich, glauben wir eigentlich, was wir heute feiern? Fußballfans feiern miteinander. Sie weinen miteinander, sie leiden miteinander. Pure Leidenschaft von der ersten Minute. Selbst in Zeiten wie diesen geben sie alles und sie stehen zusammen. Und das habe ich gesehen bei nur einem einzigen Fußballspiel. Bei einem einzigen Spiel. Kein Wunder, dass über der Nordkurve des Wolfsburgstadions an der Seite, rechts an der Ecke, dass da ein Banner steht, wo drauf steht La Familia. Die Familie. Und nach nur einem einzigen Spiel wusste ich warum. Nach einem Spiel. Was erleben die Menschen, wenn sie zu uns kommen? Das habe ich mich gefragt, als ich da saß im Stadion. Was erleben Sie, wenn Sie zu uns kommen? Nur einen Gottesdienst. Erleben Sie die Freude über die Auferstehung und den Sieg von Ostern? Ein Glauben, der einen Unterschied fürs Leben und Sterben macht und den Sie nicht erklären können, außer vielleicht mit der Auferstehung von Jesus und der Gewissheit unserer Rettung. Erleben Sie ein bei uns La Familia, dass wir einen Zusammenhalt haben und eine Liebe miteinander, die Sie nicht verstehen können, außer vielleicht damit, dass wir Familie Gottes sind. Und das nicht nur an Ostern, sondern an jedem Tag. Ihr Lieben, ich will den Bogen nicht überspannen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt überspannen kann. Auch beim Fußball ist La Familia ein trügerischer Zusammenhalt. Das ist so. Seien wir ehrlich, während des Spiels mag der Zusammenhalt groß sein, aber wenn die Erfolge ausbleiben, dann hört La Familia plötzlich auf. Zumindest für den Trainer, der kann dann packen. Der wird rausgeschmissen. Und wenn ein Spieler keine Leistung bringt, dann wird er auch mal ganz schnell ausgepfiffen. Und wenn er länger keine Leistung bringt, dann wird er einfach nicht mehr aufgestellt und irgendwann verkauft. Moderne Sklaverei. Und wenn der Verein, ja ist doch so. Und wenn der Verein absteigt, weil er sich nicht mehr halten kann, dann sind auch die Fans plötzlich weg. Ihr Lieben, Fans sind trügerisch. Immer. Fans orientieren sich am Erfolg, An den guten Zeiten. Solange du oben bist, da sind sie da. Doch wehe, wenn du ihre Erwartungen enttäuscht. Wehe, wenn du ihre Bedürfnisse nicht stillst oder sie bittest, mit dir durch harte und schwere Zeiten zu gehen. Dann sind sie plötzlich weg. Das ist das, was Fans ausmacht. Und bei Jesus war das nicht anders. Viele Fans sind ihm nachgefolgt. Zunehmend. In Massen. Und immer kamen welche dazu. Immer neue. Aber es ist doch ganz schnell wieder gegangen. Ganz, ganz häufig. Denn Jesus, der hat keinen Wert auf Fans gelegt, hat er nie getan. Er wollte nie die Massen begeistern, im Gegenteil, bei Massen war Jesus immer skeptisch. Wir können es nachlesen, Johannes 6, ein ganzes Kapitel darüber, wie skeptisch und komisch Jesus mit Fans umgeht. Wir lesen das in Johannes 6, dass Menschen in Massen Jesus nachfolgen. Sie haben erlebt, was er für Wunder gemacht hat und sie sind ganz begeistert von ihm. Und da ist so ein richtiger Hype und sie wollen ihn sogar zum König machen. Und was macht Jesus? Er läuft weg. Er versteckt sich vor ihnen. Er will das nicht, er will dem entgehen. Aber sie gehen ihm hinterher und sie finden ihn. Und als sie ihn finden, da sagt er ihnen sehr deutlich seine Meinung. Da sagt er ihm so deutlich, wer er ist und worum es geht, dass sie ihm alle den Rücken zukehren. So weit sogar, dass alle weg sind. Es bleiben zum Schluss nur noch seine engsten Freunde übrig. Ja? Die Jünger. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, was mit euch? Wollt ihr auch gehen? So viel zum Fan. Jesus wollte nie Fans. Er braucht keine Nordkurve und er braucht auch keine Fanbase. Was Jesus möchte, sind Nachfolger, Jünger. Menschen, die wirklich treu zu ihm stehen. Durch alles Leid, alle Not und Krankheit und Verfolgung dieser Welt hindurch. Die ganze Sache machen mit ihm, weil sie erkannt haben, dass er es wert ist. Im Leben und Sterben, in Zeit und Ewigkeit ist er Sieger. Und zwar ganz egal, was in dieser Welt passiert. Fans verlassen die Menschen, wenn die Mannschaft, wenn es hart auf hart kommt. Und in der Gemeinde ist es nicht anders, das erleben wir auch immer wieder. Echte Jünger, Nachfolger stehen zusammen in Tod und Niederlage. Zumindest haben die Jünger das so erlebt. Die Jünger haben es erlebt. Sie blieben zusammen. Nach der Kreuzigung stehen sie zusammen. Sie bleiben zusammen. Sie weinen zusammen. Sie beten zusammen. Sie zweifeln zusammen. Und sie verzweifeln zusammen, ja. Aber sie tun es gemeinsam. Und darum erleben sie auch die Auferstehung und den Sieg gemeinsam. Lieben, wenn du auf dein Leben zurückkommst, wie gesagt, nicht nur auf die letzten 2 Jahre, das kann ein Indiz sein, aber auf dein ganzes Leben. Wenn du auf dein Leben und deine Nachfolge zurückkommst, ich weiß nicht, wie geht's dir dann? Hast du dann manchmal das Gefühl, dass du dazu neigst, in bestimmten Situationen die Mannschaft zu verlassen und vielleicht sogar Jesus? Fragst du dich vielleicht auch manchmal oder sogar gerade, war ich nur ein Fan? Ein Bewunderer von Jesus für eine Zeit, wenn es gut läuft? War ich darauf aus, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden? Und standen die mehr im Fokus als Jesus, seine Familie und sein Reich? War ich darauf aus, dass meine Erwartungen befriedigt werden von Gott und auch von dieser Gemeinde? Gehöre ich auch zu denen, die ihn zwischendurch verlassen, weil sie vergessen haben, dass er der Sieger ist, und zwar immer, in jeder Situation? Ihr Lieben, ich kann euch diese Frage nicht beantworten. Die kann nur jeder für sich beantworten. Aber ich kann euch erinnern an Jesus. An ihn erinnern, an seine Auferstehung, an seinen Sieg und dass er es wert ist. Und ich kann euch ermutigen, dass ihr nicht allein seid. Auch nicht im Stolpern, im Fallen und im Vergessen. Wir tun es alle. Wir tun es alle immer wieder. Bei uns allen verschieben sich Prioritäten, weil wir die Wahrheit aus dem Auge verlieren, dass Jesus Sieger ist. Und wenn ich jetzt euch bitten würde, nach vorne zu kommen und zu sagen, wann war das bei mir, dann würden wir hier noch morgen sitzen und uns Geschichten über das Scheitern unserer Nachfolge anhören. Aber darum geht es nicht. Es geht um den Sieg, der errungen wurde. Auf dem Weg der Nachfolge stolpern wir nach vorn, aber Jesus geht uns immer entgegen. Und er stolpert nicht. Er geht aufrecht, sogar aus dem Tod. Ich möchte euch das nochmal vorlesen. die Ostergeschichte. Und ich möchte euch bitten, macht mal euer Herz richtig auf für diese Geschichte, für dieses Erlebnis, was da passiert ist. Den Jüngern ging es nicht anders als uns heute, als uns in dieser stolpernden Lebenssituation. Und ich möchte euch bitten, versucht euch mal reinzuversetzen, was diese Geschichte mit unserem Herz machen kann. Wenn es euch hilft, macht gern die Augen zu. Ich lese aus Markus 16. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein von dem Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken, aber er sagte zu ihnen: Ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht da, die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es angekündigt hatte. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentags erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten, und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den 11, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Ihr Lieben, was für eine unglaubliche Botschaft, die beste Botschaft der Welt. Die Jünger hatten Angst, sie waren verzweifelt, hoffnungslos. Die Ersten, die von der Auferstehung hörten, hatten zu viel Angst, überhaupt davon zu erzählen. Selbst als ihnen ein Engel gesagt hat: Geht und erzählt meinen Jüngern, haben sie sich nicht getraut, haben sie es nicht gemacht. Erst Maria von Magdala, der Jesus selber begegnet ist und den Auftrag gegeben hat, den Jüngern davon zu erzählen, die hat es dann gemacht. Und die Jünger, sie haben es nicht geglaubt. Sie haben sich für verrückt gehalten. Dann ist er den Emmaus-Jüngern begegnet, 2 gleich. Und sie sind auch zu den Jüngern gegangen. Und sie haben ihnen davon erzählt. Und auch ihnen glaubten sie kein Wort. Zu tief war die Verunsicherung, die Trauer, die Hoffnungslosigkeit und der Zweifel. Und dann steht Jesus plötzlich vor ihnen. Er ist da. Er ist mit ihnen. Er redet mit ihnen. Und plötzlich können sie wieder glauben. Ja, Jesus hat mit ihnen auch über den Unglauben gesprochen. Er hat sie gefragt, vermutlich, wie sie so ungläubig sein konnten, wie alles vergessen konnten, was er ihnen gesagt hat, was sie erlebt hatten und wie sie den Umständen mehr glauben konnten als ihm. Und vielleicht besteht dieses Gespräch mit Jesus dem einen oder anderen von uns, wahrscheinlich uns allen, auch nochmal bevor. Aber habt keine Angst. Denn Jesus hat nicht mit ihnen gesprochen, um sie zu demütigen, um sie klein zu machen oder zu verletzen, sondern um ihren Glauben neu zu entfachen. Diese Situation war wie ein Defibrillator. Ja? Kennt ihr das? Ich habe das noch nie selber benutzt, ja? Auch nicht an mir benutzen lassen. Ich kenne es eigentlich nur aus dem Fernsehen, deswegen verzeiht mir tatsächlich technische und medizinische Einzelheiten. Aber letzten Endes stellt euch diese Situation vor, ein Mann liegt auf dem Boden, Herz hat aufgehört zu schlagen, ein Notarzt kommt, nimmt diese beiden Scheiben, alle beiseite, ich weiß nicht, ob es wirklich so und auf einmal fängt das Herz wieder an zu schlagen. Das ist wie ein Neustart für das Herz. Und genau das war Ostern. Denn das Entscheidende, was Jesus gemacht hat, er hat seinen Jüngern seine Liebe und Treue erwiesen. Wieder. Und seine Hingabe. Dass er sie nicht fallen lässt, wenn sie seinen Erwartungen mal nicht entsprechen. Wenn sie nicht leistungsfähig genug sind oder falsche Entscheidungen treffen. Bei ihm bedeutet La Familia tatsächlich noch was. Er bleibt treu. Immer. Sogar über den Tod hinaus. Und das haben sie erlebt. Und das ist der Grund, warum wir auf ein neues Leben hoffen. Leben weit über den Tod hinaus. Wir sehnen uns nicht nach Unversehrtheit und Gesundheit hier in dieser Welt oder nach den Reichtümern und Annehmlichkeiten dieser Welt, sondern nach Jesus und seinem Reich und Ewigkeit. Das macht einen Unterschied bei den Jüngern und bei uns. Ihr Lieben, Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Erinnert ihr euch an diese Worte von Paulus? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Merkt ihr die Kraft dieser Worte? Diese Worte hat Paulus geschrieben aus der Erfahrung, aus der brennenden Erfahrung von Ostern. Auf Erstehungshoffnung atmet diese Sätze. Ostern macht einen Unterschied. Auf Erstehungshoffnung macht alle Weltängstlichkeit, alle Menschenfurcht und Sorge und Zweifel dieser Welt den Gar aus, weil wir wissen, dass Jesus Sieger ist. Und am Schluss macht Jesus seinen Jüngern noch ein Versprechen und gibt ihnen einen Auftrag. Er verspricht, dass sie vor dieser Welt keine Angst mehr haben müssen. Vor nichts. Ihre Krankheiten, ihre Bosheit, ihre Dämonen und Hindernisse, all das wird seine Jünger nicht aufhalten, sagt er. Vielleicht werden Fans vor Schreck erbleichen, Massen eingeschüchtert, aber nicht seine Nachfolger. Vielleicht verlieren wir es kurz aus dem Blick. Aber wir stehen zueinander, um uns einander wieder daran zu erinnern, dass Jesus Sieger ist. Und das verändert uns. Und das Zweite, was er macht, er gibt ihnen einen Auftrag. Genau davon zu erzählen, von Jesus, von Ostern, von der Auferstehung, von Sieg und neuem Leben. Und deswegen gehen sie dann hinaus und verkünden diese Botschaft, egal was es kostet. Denn was sollen sie fürchten? Gott ist bei ihnen, das wissen sie. Was will man ihnen nehmen, das Leben? Sie sind nur schneller beim Herrn, so drückt Paulus das aus. So. Paulus hat aus dieser Osterhoffnung gelebt und auch die anderen Apostel waren davon ergriffen. Und deswegen konnte sie niemand aufhalten. Deswegen war ihr Glaube brennend, ihre Liebe lodernd und ihre Beziehung zu Jesus so tief wie der Ozean. Deswegen haben sie gesehen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, wie Gemeinden entstanden sind. Sie haben Wunder gesehen. Sie haben Gottes Reich wachsen sehen wegen Ostern. Und heute sind wir hier, um Ostern zu feiern. 2000 Jahre, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber ihr Lieben, er lebt. Er ist lebendig, noch heute. Er ist heute derselbe wie damals. Und Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus, dass ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Und mit welch einer überwältigenden Kraft er in euch, den Glaubenden, am Werk ist. Und er sagt, das ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Mit dieser Kraft und Stärke lebt er in dir. Glaubst du das? Das bete ich für uns, dass wir das erkennen. Dass wir das erkennen, jeder von uns. Was für ein völlig anderes Leben würden wir feiern, ist das richtige Wort, ein Osterleben. Es wäre mit nichts zu vergleichen. Ich wünsche es für mich und für dich, für deine Eltern, für deine Kinder, für deine Freunde, deine Familie, deine Nachbarn, für deine Kollegen, deine Mitschüler, deine Lehrer, für die Menschen in deinem Umfeld, für die Menschen an diesem Ort, an dem wir leben, für die ganze Welt. Aber ihr Lieben, ich saß in diesem Stadion und habe gedacht, am allermeisten wünsche ich es gerade und nennt mich egoistisch. Ich wünsche es mir für unsere Gemeinde. Einen neuen Aufbruch. Neue Liebe, neue Hingabe, neue Leidenschaft, neues Osterleben. Damit die Welt an uns erkennt, Jesus ist Sieger wahrhaftig. Bei ihm ist Rettung und neues Leben zu finden. Und jeder darf Teil seiner Familie sein. Ihr Lieben, letzte Woche Montag komme ich runter und schlage die Zeitung auf. Wisst ihr, was ich gesehen habe? 3 Seiten in der Tageszeitung über den 4:0-Sieg von Wolfsburg über Arminia Bielefeld. Als wenn es nichts zu berichten gäbe in dieser Welt. 3 Seiten, die Titelseite, ein riesiges Foto mit riesigen Buchstaben über den von dem Sieg von Wolfsburg und dann nochmal 2 Seiten im Sportteil über ein lächerliches 4:0. Okay, im Abstiegskampf und so, aber bitte, wie viel wichtiger ist unsere Botschaft? Wie viel mehr und begeisterter könnten wir von der Auferstehung reden? Von dem Geschenk, das Jesus uns machen will, jedem einzelnen Menschen, darüber, dass Jesus Sieger ist über Satan, Sünde und Tod und über jede Herausforderung der Welt und deines Lebens. Ihr Lieben, wir haben Ostern. Lasst es uns so machen, wie die ersten Jünger es gemacht haben. Lasst diesen Tag für uns ein Startschuss sein, ein Anpfiff, wie ein Defibrillator auf unserem geistlichen Herzen. Lasst uns als Familie zusammenstehen. Und mit brennender Leidenschaft hinausgehen und der Welt davon erzählen, dass Jesus Sieger ist in jeder Situation. Ihr Lieben, der Herr ist auferstanden.
Christus.